Die Radio-Siegen-Kandidatenvorstellungen zur Bundestagswahl 2025. Heute mit
Benedikt Büdenbender.
Wie alt sind Sie?
35 Jahre alt.
Welchen Beruf haben Sie gelernt?
Ich bin Kommunikationsberater.
Was ist Ihr Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein?
Mein Heimatort Nepfen-Salchendorf und da vor allem der Sportplatz.
Tom Schirmer und Florian Rubens sind hier wieder. Schönen guten Tag zusammen.
Hi.
Und wir stellen euch ja alle heimischen Kandidaten vor, die für uns gerne in den Bundestag wollen. Und heute haben wir Benedikt Büdenbender von der CDU zu Gast. Schönen guten Tag.
Hallo zusammen.
Hallo Herr Büdenbender. Vielleicht auch hier an dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass wir dieses Gespräch am 30. Januar aufnehmen. Wird für den Verlauf des Gesprächs auch eine gewisse Rolle spielen.
Ja, es könnte passender nicht sein, sagen wir mal so.
Das ist wohl wahr, aber damit ihr da draußen wisst, wenn ihr vielleicht eine Frage zu einem ganz aktuellen Thema, was vielleicht da noch passiert ist, nicht stellen, hat einfach diesen Hintergrund.
Genau. Und dann würden wir erstmal einsteigen ins Gespräch mit so ein bisschen den Fragen, die wir eigentlich allen Kandidaten stellen. Was möchten Sie denn eigentlich für Siegen-Wittgenstein im Bundestag erreichen?
Ja, ich möchte für meine Heimat im Deutschen Bundestag anpacken. Ich möchte politisch so viel wie möglich bewegen. Wir sind eine Region mit ganz unterschiedlichen Anforderungen wirtschaftlicher Art. Sicherheitsthemen spielen bei uns eine Rolle und das sind alles Punkte, die ich mit nach Berlin nehmen möchte und ich möchte unserer ländlichen Region eine starke Stimme geben. Dafür mache ich Politik und dafür möchte ich mich auch für die Menschen hier in Siegen-Wittgenstein einsetzen.
Wir sagen anpacken. Sind Sie denn fleißig?
Das bin ich. Das wird wahrscheinlich jeder von sich behaupten, aber ich denke, das kann ich wirklich behaupten. Ich bin fleißig, ich packe gerne an und deswegen ist das auch mein Slogan. Ich wollte da nicht irgendeinen, ja, so einen 0815-Satz, sondern ich kann da voll und ganz hinterstehen. Gemeinsam anpacken ist mir wichtig, ob im Privaten oder jetzt halt auch in der Politik.
Ich glaube, zur Heimat passt das auch ganz gut, dass Sie in relativ große Fußstapfen treten. Ist ja auch so ein Generationenwechsel bei der heimischen CDU von Volkmar Klein, ohne jetzt ihm zu unterstellen, dass er schon etwas älter ist, aber 35 sind Sie alt. Das ist ja auch quasi mein Alter. Ich würde jetzt sagen, das ist noch relativ jung.
Gerade für einen Politiker.
Ja, finde ich auch. Und deswegen. Aber wie groß sind die Fußstapfen von Volkmar Klein, der ja jetzt auch 16 Jahre im Bundestag gesessen hat und davor auch noch im Landtag war?
Ja, natürlich. Das sind große Fußstapfen. Volkmar hat in den ganzen Jahren wirklich viel für die Region getan, auch geleistet und halt auch erreicht. Und deswegen ist das schon ja eine Nachfolge, die durchaus mit großen Fußstapfen verbunden ist. Aber man möchte ja auch eigene Akzente setzen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wenn ich die Chance dafür bekomme, dass ich das auch schaffen werde und ich werde zumindest alles dafür geben.
Spürt man dann bestimmten Druck?
Ehrlich gesagt, nein. Also
Nein,
also Druck tatsächlich nicht. Mir macht es wirklich Spaß. Das hört sich immer so abgedroschen an und ja, das muss er ja sagen, ist ja Wahlkampf. Tatsächlich macht es mir Spaß. Ich kann dann auch mal abschalten von der Politik. Ich glaube, das ist generell ganz wichtig. Der Druck ist natürlich da und das muss auch so sein, gerade im Wahlkampf. Und auch wenn man dann gewählt werden sollte, will man ja gute Arbeit leisten. Also den Druck macht man sich dann schon selber, einen gesunden Druck und damit kann ich gut umgehen.
Dann lassen Sie uns gerne mal in das ein oder andere Thema noch weiter einsteigen, was für Siegen-Wittgenstein ja wichtig ist und vor allem ja auch für die Unternehmen hier vor Ort, aber eben auch für die Privatpersonen sind ja die Energiekosten, die in der letzten Zeit wirklich stark gestiegen sind. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, um die wieder so ein bisschen runterzubekommen und vielleicht erstmal den Normalo zu entlassen, aber eben auch die Unternehmen?
Ja, total wichtiges Thema, wie Sie richtigerweise sagen, sowohl für den Privaten als auch für Unternehmen. Und da ist für mich ganz klar, wir müssen das Angebot so hoch wie möglich halten. Also umso höher das Angebot, umso günstiger im besten Fall die Preise. Das heißt, wir dürfen eben nichts mehr abschalten und dabei noch nicht wissen, haben wir denn Alternativen, die dann auch den Status quo halten. Und deswegen sage ich ganz klar, in Zukunft erst abschalten, wenn unsere Alternativen mindestens die gleiche Leistung bringen oder mehr und deswegen einfach das Angebot erhöhen und dadurch im besten Fall die Energiekosten auch senken.
Wenn Sie sagen in Zukunft, da schwingt ja so ein bisschen mit, dass man das vielleicht in der Vergangenheit ja gemacht hat, dass man was abgeschaltet hat, bevor man die Alternative hatte. Also fanden Sie den Atomausstieg beispielsweise verfrüht?
Ich fand ihn falsch. Ich fand ihn ehrlicherweise aus heutiger Sicht auch schon im Ursprung falsch, wo wir ja unseren Beitrag dabei geleistet haben. Ich fand es aber dann vor allem aufgrund der ja veränderten Situation, die wir dann durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatten, falsch, dann die noch laufenden Kernkraftwerke abzuschalten, auch weil es ein völlig falsches Signal setzt in die Bevölkerung. Und deswegen hätte man sich den Fehler in meinen Augen ersparen sollen.
Jetzt sind einige abgeschaltet. Jetzt gibt's ja auch eigentlich keinen Point of Return mehr, so ein bisschen. Was kann man jetzt tun, um das Angebot ja zu erhöhen, wie Sie ja gesagt haben?
Ja, ganz, also mit Blick auf die Kernkraftwerke wäre es schön, wenn wir sie wieder ans Netz bringen. Die Zahlen und die Infos, die man da hört, gehen aber eher in die Richtung, das wird nicht mehr die Möglichkeit sein. Und deswegen brauchen wir natürlich Alternativen. Und da alle Alternativen, die gebaut werden können, egal in welchem Bereich der Energiebeschaffung, im erneuerbaren Energiensektor, aber auch in anderen, da brauchen wir einfach schnellere Planungsverfahren. Also wir sind auch da zu langsam und das spiegelt sich in ganz vielen Bereichen bei uns wieder. Und deswegen, was wir machen können, auch als Staat, die Planungsverfahren auch für solche Projekte einfach so zu vereinfachen und zu beschleunigen, dass wir schneller auch in dem Bereich nach vorne kommen.
Dann lassen Sie uns direkt das nächste Thema ansprechen und das wäre hier bei uns in der Region, aber eigentlich auch deutschlandweit, das Problem des Fachkräftemangels, dass viele Unternehmen händeringend eben gut ausgebildete Leute suchen, aber schwer ist daran zu kommen. Wie will die CDU dem begegnen?
Wir brauchen auf jeden Fall hier vor Ort gute Ausbildungsmöglichkeiten, damit junge Menschen, die wir jetzt hier in der Region haben, auch hier bleiben wollen, dass sie eben nicht in Ballungszentren gehen, um dort zu arbeiten, sondern wir müssen hier ein attraktives Angebot schaffen. Da machen die Firmen schon sehr viel. Da gehört aber dann tatsächlich auch Infrastruktur zu. Also es bleibt ein junger Mensch nur hier, wenn er weiß, ich habe nachher eine gute Schule nebenan, wo meine Kinder hingehen können, ich habe Freizeitmöglichkeiten. Das gehört dazu, aber natürlich sind wir auch darauf angewiesen, Fachkräfte von außen in unser Land zu holen. Und da sind wir in meinen Augen aktuell in Deutschland auch wieder zu langsam und zu umständlich. Also wenn ich, egal aus welchem Land ich komme und ich suche mir ein Land aus, wohin ich gerne gehen möchte zum Arbeiten, ist Deutschland, glaube ich, nicht so attraktiv, weil die Anerkennung von Ausbildungen, die in anderen Ländern erworben wurden, nicht richtig funktioniert, weil zu viele bürokratische Hürden da sind und die Sprache ein Problem ist. Das heißt für mich ganz klar, wir müssen es ermöglichen, dass jeder, der bei uns arbeiten möchte, mit Sprachkursen erstmal bestmöglich gefördert wird, damit wir dann auch die Arbeiterinnen und Arbeiter schnellstmöglich einsetzen können. Also wir brauchen ganz klar natürlich auch Fachkräfte von außen, sonst wird es nicht funktionieren.
Das regelt man über ein Einwanderungsgesetz?
Ja, man kann das natürlich gesetzlich regeln, man kann es aber auch dadurch regeln, dass man jetzt schon die Möglichkeiten, die man hat, einfach verbessert. Also wenn ich in unsere Botschaften schaue, dann kann es nicht sein, dass jemand, der in Deutschland arbeiten möchte, erstmal monatelang überhaupt auf einen Termin warten muss, bis er da den ersten Schritt geht. Und auch da gilt es wieder, einfach unkomplizierter zu arbeiten. Wir legen uns da in meinen Augen ziemlich viele Handschellen selber an und dann auch den Leuten sozusagen ja den ersten Schritt zu vereinfachen. Und dann haben wir, glaube ich, schon einiges gewonnen.
Wie können wir denn aber da schon in der Schule vielleicht auch anfangen? Weil, also klar, Fachkräfte von außen dazu zu holen, klingt immer recht schön, aber wir haben ja auch die Leute im eigenen Land oder die Kinder. Man sieht ja auch, dass das Handwerk bei unserer jüngeren Generation selten nur noch gefragt ist.
Interessanterweise, weil es ja zumindest was das Gehalt angeht, sich ja schon angeglichen hat. Also Industrie und Handwerk unterscheidet sich ja gar nicht mehr so stark, wie das früher mal war. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ganz klar. Aber wir müssen da auch am Ende uns über unsere Schulpolitik Gedanken machen. Sind die Unterrichtsformate, die wir heute anbieten, noch die, die wir wirklich brauchen? Oder sollte man mal drüber nachdenken, auch im Unterricht Dinge zu ändern? Also gewisse Fächer, die ich auch schon in meiner Schulzeit hatte und Sie wahrscheinlich auch, die haben mir jetzt in meinem weiteren Leben eher wenig gebracht. Sollte man nicht schon in der Schule anfangen, zum Beispiel mit Blick auf Handwerk, gewisse Unterrichtsinhalte anzubieten, die die jungen Menschen bei uns schon entsprechend vorbereiten und dann vielleicht auch ja eine gewisse Attraktivität wecken. Also wenn ich als junger Mensch im Unterricht merke, das kann ich total gut, ja, dann habe ich da auch automatisch mehr Lust drauf. Und deswegen, ich glaube, da müssen wir tatsächlich, das ist dann zwar nicht nur ein Bundesthema, aber da müssen wir tatsächlich eigentlich in der Schule schon ansetzen und da die ersten Schritte gehen.
Okay, Thema Energiekosten haben wir eben drüber gesprochen und haben ja auch über Energiequellen gesprochen. Da wären wir gefühlt auch beim Thema Klimawandel. Wir haben jetzt schon relativ viele Windkraftanlagen bei uns. Viele Leute holen sich so ein Balkonkraftwerk. Solarparks sind im Kommen. Muss da noch mehr passieren? Was kann denn Siegen-Wittgenstein tun, um dem Thema Klimawandel noch mehr zu begegnen?
Natürlich kann da mehr passieren und da müssten wir aber auch in meinen Augen eher technologieoffen einfach rangehen und gucken, was lohnt sich. Also bei uns lohnen sich andere Dinge als in anderen Teilen des Landes. Ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen mit, wenn wir immer alles deutschlandweit runterbrechen. Klar, bei uns jetzt gerade auch durch die Schäden, die der Borkenkäfer angerichtet hat, ist es eine Möglichkeit, Windenergieanlagen zu errichten. Da bin ich der Meinung, wir müssen die Bevölkerung schon mitnehmen. Es ist klar, wir brauchen Windenergie. Wir können es aber nicht erreichen, indem wir hier alles zupflastern und dadurch die Bevölkerung verlieren, weil die sagen, das gefällt uns halt nicht mehr. Dann sorgen wir auch wieder nur für neuen Unmut. Deswegen auch da mit Sinn und Verstand rangehen. Es gibt die Möglichkeit, Solarparks zu errichten, die ja nur wirklich auch Möglichkeiten bieten, um da eine vernünftige Versorgung sicherzustellen, auch direkt für Unternehmen, die energieintensiver sind. Darüber reden wir bei uns noch gefühlt gar nicht. Ist natürlich bei uns auch schwieriger als am flachen Land, wo einfach die Fläche für Solarparks deutlich gelegener ist. Aber da gibt es unterschiedlichste Ideen.
Also Maßnahmen gegen den Klimawandel, ja, aber nicht um jeden Preis.
Doch, was heißt um jeden Preis? Aber die besten Maßnahmen bringen uns nicht, wenn wir die Menschen und auch die Wirtschaft damit verlieren. Also wenn das dazu führt, dass wir bei uns Arbeitsplätze verlieren, weil Unternehmen sich die Produktion bei uns nicht mehr leisten können und in andere Länder gehen, dann schadet uns das selber, weil die Menschen keine sichere Arbeit mehr haben und dadurch ganz, ganz viel Kaufkraft verloren geht. Was dann zur Folge hat, dass die Leute sich bei uns eben in Zukunft vielleicht nicht mehr niederlassen. Deswegen, wir brauchen durch Innovation, können wir, glaube ich, viel mehr für das Klima erreichen, als einfach nur zu sagen, wir brauchen jetzt eine starre Zahl zum Beispiel an Windrädern. Das hilft nicht, wir müssen es eher durch Forschung schaffen.
Steht denn das Thema Wiederaufforstung quasi hier auch ganz weit oben? Könnte man das in Richtung Klimawandel auch mitbringen, wenn der Borkenkäfer hat ja auch viel angerichtet, an Waldfläche vernichtet.
Natürlich muss die Wiederaufforstung da gelingen und auch da muss man sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Also die Welt heute ist eine andere als vor 50 Jahren, auch klimatisch. Und Dinge, die vor 50 Jahren hier bei uns gut funktioniert haben, funktionieren heute vielleicht nicht mehr. Deswegen, was Mischwälder angeht zum Beispiel, sollte man da natürlich offen dran gehen.
Dann lassen Sie uns gerne mal auf den ÖPNV bei uns in Siegen-Wittgenstein schauen. Wird von vielen dann doch hin und wieder kritisiert. Bei uns ist es natürlich auch relativ schwierig. Ne? Also eine Straßenbahn gibt es beispielsweise nicht, gab es ja mal ganz früher. Aber auch ganz praktisch, durch unsere Topografie ist es ein bisschen schwieriger. Wir sind immer, ist nochmal ein bergisches Profil hier bei uns. Was kann man denn machen, um den ÖPNV bei uns vielleicht zuverlässiger zu machen, dass vielleicht auch Leute häufiger auf Bus und Bahn umsteigen und dass das Ganze auch noch bezahlbar bleibt?
Ja, es ist sicherlich so, dass bei uns in der Region Dinge anders funktionieren als beispielsweise in Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr. Ganz klar, wenn ich irgendwo im Wittgensteiner Land bin, bei uns in Neffen-Salchendorf am Dorf, dann brauche ich mit dem Bus einfach viel zu lange, bis ich in Siegen bin. Das heißt, wir brauchen natürlich eine gute Verkehrsinfrastruktur, wir brauchen gut ausgebaute Straßen, um schneller von A nach B zu kommen, um den ÖPNV überhaupt erstmal attraktiv zu machen. Also wenn ich als junger Mensch gerade 18 bin und denke, ich brauche 1,5 Stunden von Neffen-Salchendorf nach Siegen, dann versuche ich ja alles, um den Bus zu umgehen, weil ich mit dem Auto in 20 Minuten da bin. Und das heißt, es muss über die Geschwindigkeit gehen und es muss bedarfsgerecht sein. Also es bringt uns ja auch nicht weiter, wenn wir Busse einfach durch den Kreis senden, die dann aber fast komplett leer sind. Das hilft nicht weiter. Dann lieber das Angebot etwas spezialisieren, kleinere Busse, dafür vielleicht die Taktung etwas anders oder auf, ich will nicht sagen auf Bestellung, aber schon mit einer gewissen Möglichkeit vorher anzumelden, ich bin da, ich muss von hier nach dort kommen. Und dann entsprechend das Ganze etwas flexibler zu gestalten.
Die Bahn erhöht jetzt mal wieder die Preise, haben wir heute Morgen erst gemeldet, wo man sich denkt, ja, dafür, dass die das Fortbewegungsmittel der Zukunft sein sollen, ist es relativ kostspielig, wo ich dann auch wieder eher beim eigenen Auto bin, als dass ich mit der Bahn von Helchenbach nach Kreuztal fahre oder wie auch immer.
Das ist gerade für uns in Siegen ein total wichtiger Punkt. Also ich fahre grundsätzlich sehr gerne Bahn. Aber wenn ich in Siegen losfahre, brauche ich ja erstmal viel zu lange, um nach Frankfurt, nach Hagen, nach Dortmund oder Köln zu kommen. Die IC-Anbindung, wenn der fährt, ist das total gut. Jetzt wird's aber ja eher wieder zurückgeschraubt. Also
war auch eine gute Formulierung, wenn der fährt.
Ja,
das haben wir mit dem RE9 auch. Ja.
Und also das Thema Bahn, ich glaube, da können wir 2 Stunden drüber sprechen, was da alles schief läuft. Und wenn wir es schaffen wollen, dass in Zukunft auch mehr Menschen auf die Bahn umsteigen, ja, dann muss es, was Pünktlichkeit angeht, aber auch was die Verlässlichkeit angeht. Also wie oft steht man am Bahnhof und der Zug kommt dann doch nicht? Das ist halt ein Unding. Und dann kann ich auch keinem erklären, du musst jetzt Bahn fahren. Also da sagt jeder, ja danke, aber bringt mir nichts.
Sie haben ja gerade eben auch schon das Beispiel angesprochen, wenn man in Wittgenstein wohnt und dann vielleicht ins Siegerland fahren will, dann dauert's länger. Es gibt ja seit zig Jahren die Planung mit der Route 57, also der Ortsumgehungskette vom Siegerland ins Wittgensteiner Land. Es gibt Klagen dagegen, manche Teilabschnitte, die sollen durchgehen. Man blickt eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich durch, was geht denn jetzt, was kommt denn jetzt?
Ja, ich weiß auch gar nichts mehr, also ja, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt überhaupt der aktuelle Stand ist.
Ja, vielleicht können Sie uns ja aufklären und natürlich auch die Frage, sind Sie für diese Ortsumgehungskette?
Ja, absolut. Ich bin für die Ortsumgehungskette, bin auch in dem Verein Route 57 aktiv. Von daher ist mir das Thema wirklich am Herzen, denn wir brauchen die Anbindung und die Menschen brauchen die Anbindung, auch die Industrie. Wenn ich jetzt aktuell im Wittgensteiner Land unterwegs bin und spreche dazu, kriege ich natürlich völlig zu Recht zu hören, ja, das haben sie vor 20 Jahren, nicht sie, aber ihre Vorgänger auch schon gesagt. Und was hat sich bis dahin getan jetzt? Nichts. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich bin der Meinung, dass wir für solche Themen wie eine Ortsumgehungskette, die für eine Region zentral wichtig sind, auch gucken müssen, muss es unbedingt sein, dass da das Klagerecht dermaßen ausgereizt werden kann. Also ich bin ganz klar dafür, dass man sagt, das Verbandsklagerecht wird abgeschafft. Denn es muss nicht ein Lobbyverband in Berlin Einfluss darauf nehmen können, was bei uns hier in der Region geschieht. Das heißt ja nicht, dass man dann nicht auf Umweltgutachten und so Rücksicht nehmen muss. Das ist ganz klar. Wenn ich eine neue Straße baue, muss ich auch gucken, kann ich die daher bauen. Aber ich finde, wir machen es aktuell zu einfach, Infrastrukturmaßnahmen zu behindern.
Wenn man jetzt auf eine mögliche Koalition gucken würde, also Ihre Kollegin Laura Kraft ist ganz klar gegen eine Route 57, sagt, es ist viel zu teuer. Und da müsste man eher andere Angebote schaffen.
Laura Kraft hat in dem Zuge der Diskussion auch mal auf einer Veranstaltung die Behauptung aufgestellt, beziehungsweise ihre Kollegin, die Wittgensteiner, seien vielleicht auch einfach nur zu faul, ist in meinen Augen das völlig Falsche. Und in dem Fall sind die Laura Kraft und ich schlichtweg einfach nicht einer Meinung. Das kann man in der Politik aber auch mal haben. Ich sage ganz klar, wir brauchen die Route 57 und generell eine bessere Verkehrsanbindung.
Okay, dann würde ich sagen, wir gehen so ein bisschen in das Tagesaktuelle über. Also nachher kommen auch noch allgemeinere Fragen, aber es bietet sich ja irgendwie sehr an, heute am 30. Januar mal über gestern zu sprechen, denn da ist im Bundestag erstmal debattiert worden über eine neue Migrationspolitik für Deutschland. Friedrich Merz, Ihr Spitzenkandidat, hat da einen 5-Punkte-Plan aufgestellt, unter anderem eben die deutschen Grenzen da besser zu schützen vor illegaler Migration. Also dieses große Themenfeld innere Sicherheit, und das Ganze ist durchgegangen. Es gab eine knappe Mehrheit mit der FDP, aber eben auch mit Stimmen der AfD. Und jetzt die Frage, die natürlich auf der Hand liegt, ist damit auch die Brandmauer gefallen zur AfD?
Nein, natürlich nicht. Wir haben in dem Bereich aber ganz klare Probleme seit vielen Jahren, wo auch die Bevölkerung zu Recht von der Politik verlangt, diese Probleme jetzt zu lösen und auch klare Handlungen folgen zu lassen. Es ist die letzten Jahre, seit ungefähr 10 Jahren, wohlwissend auch von der CDU/CSU, viel zu oft eben nicht gehandelt worden, aus Angst, dass im Bundestag die Falschen mitstimmen. Und das hat in meinen Augen nur dazu geführt, dass die immer stärker wurden, weil die demokratische Mitte nicht mehr den Eindruck vermittelt hat, wir können dieses Problem lösen. Oder wir sind bereit dazu, dieses Problem zu lösen. Und aus diesem Zangengriff wurde sich gestern ein Stück weit befreit. Die Mehrheit in der Bevölkerung sieht das Thema so. Im Parlament hat das eine Mehrheit gefunden, aber das heißt ausdrücklich nicht, dass wir mit der AfD zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten wollen. Und das wird auch nach der Bundestagswahl ganz sicher keine Zusammenarbeit geben. Wir haben unsere Positionen, die haben wir gestern in das Parlament gebracht. Ich denke, das ist nicht nur der Anspruch einer demokratischen Partei und deren Fraktion, sondern das muss auch das Ziel sein, die eigenen Positionen im parlamentarischen Verfahren zu diskutieren. Das haben wir gemacht. Dafür hat sich eine Mehrheit gefunden. Mir persönlich wäre natürlich lieber gewesen, die Mehrheit hätte aus den anderen Parteien bzw. Fraktionen bestanden. So war es aber nicht. SPD und Grüne verweigern sich nach wie vor bei dem Thema überhaupt zu agieren. Ganz im Gegenteil, die Grünen beschließen auf ihrem Parteitag, den Familiennachzug noch zu erleichtern, was in meinen Augen das völlig falsche Signal ist, innenpolitisch, aber auch außenpolitisch. Und deswegen halte ich es für richtig, dass Friedrich Merz mit seinem 5-Punkte-Plan und dem Antrag gestern klar Stellung bezogen hat. Die Menschen wissen, wofür steht die CDU/CSU, und das soll auch im Wahlkampf so sein.
Aber erstmal passiert ja jetzt aus diesem Antrag noch nichts. Dann gibt es ja auch die Kritik, das Ganze sei auch verfassungswidrig. Was entgegnen Sie dem?
Dass das nicht verfassungswidrig ist automatisch. Das wird dann sofort gesagt, das geht nicht. Aktuell ist es so, in Europa wird, ich würde sagen, fast täglich europäisches Recht gebrochen. Und wir als Deutschland sind da eher die Irrläufer, und andere Länder beschweren sich über den deutschen Kurs. Und deswegen, nochmal, halte ich es für richtig und wichtig, dass wir da ins Handeln kommen. Und Friedrich Merz hat es angekündigt. Und wenn ich etwas ankündige, dann muss ich es auch bei der nächsten Gelegenheit ins Parlament bringen, sonst sind es wieder nur Worte und die Menschen würden dann zu Recht sagen, es bleibt doch bei Ankündigungen, am Ende ändert sich ja trotzdem nichts. Und genau deswegen halte ich es für richtig, wie es gelaufen ist.
Hat ja aber trotz alledem so ein kleines Geschmäckle, weil man hätte ja auch die Migrationspolitik auch schon unter der Ära Merkel irgendwie ändern können und vielleicht da hätte es ja auch schon Umschwung geben können. Jetzt dieser Zeitpunkt eben, eine Regierung, die auseinandergebrochen ist, ein Wahlkampf, der gerade läuft. Können Sie das nachvollziehen, dass die Menschen denken, ja, liebe CDU, also warum denn erstens nicht früher und warum denn eben halt auch jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo man ja eigentlich auch genau wusste, es geht eigentlich nur mit den Stimmen der AfD.
Es ist aber doch besser, man handelt, auch wenn es spät ist, als dass man gar nicht handelt. Also von SPD habe ich noch keinen Lösungsvorschlag da gesehen. Kanzler Scholz ist sprachlos. Das Einzige, was gestern passiert ist, ist, dass wir zum Teil wirklich auf unflätigste Art und Weise beschimpft wurden und Dinge gesagt wurden, die, glaube ich, im Nachgang ja schon noch zu Problemen führen können. Und deswegen nochmal, ich finde, es ist sehr, sehr richtig und wichtig, dann auch zu handeln, auch wenn man vorher, ich habe es ja schon angedeutet, dieser Zangengriff, möglichst keine Anträge einbringen, weil dann könnten die Falschen mitstimmen. Das hat ja erst dazu geführt, dass die Werte von rechts außen immer weiter nach oben gegangen sind, weil die Bevölkerung, das merke ich doch in den Gesprächen auch, immer sagt, ich traue euch nicht mehr zu, das Problem zu lösen, denn ihr habt es jetzt jahrelang gezeigt, dass ihr eben kein Interesse daran habt. Und deswegen fand ich es sehr, sehr wichtig, jetzt zu zeigen, doch, wir möchten das lösen. Das ist unsere Position. Wir laden alle demokratischen Parteien ein, mitzumachen. Das ist leider nicht erfolgt. Deswegen ist das natürlich nichts, was mich glücklich macht, dass das gestern so gekommen ist. Aber dass wir das Thema einbringen, das finde ich total richtig.
Hatte man da gestern Abend schon mal kurz den Gedanken, oh verdammt, und jetzt muss ich morgen zu Siegen ins Interview. Hätte man besser einen anderen Tag gewählt.
Ganz im Gegenteil. Ich habe gestern Abend tatsächlich drüber nachgedacht, denkst du, oh, jetzt bist du ja morgen bei Radio Siegen. Aber ich finde es wichtig und für mich ist es gut, da heute etwas zuzusagen und auch sagen zu können. Denn natürlich haben die Menschen im Land da Fragen zu. Das ist doch ganz klar. Das ist ja auch bei mir im privaten Umfeld. Natürlich hat man da gestern Nachrichten bekommen, Anrufe bekommen, die Menschen fragen nach, sag mal, erklär uns das mal bitte, wie kann das jetzt sein, dass das so kommt? Und deswegen finde ich es gerade deshalb wichtig, heute hier zu sein. Und es ist auch normal im Wahlkampf, dass man nicht immer nur Interviews hat, wo es nur Wohlfühlfragen gibt. Das gehört halt auch dazu.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich frage mich tatsächlich auch, ob wir jetzt so auch einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was dann so die nächsten 4 Jahre ansteht. Denn ja, eine Regierung ohne CDU ist ja gerade eigentlich nicht vorstellbar. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Also, dass Friedrich Merz Regierungschef wird, ist schon ziemlich wahrscheinlich. Wird er diesen Kurs weiterfahren, den er jetzt angedeutet hat? Denn die CDU ist ja unter anderem eben auch mit dem Antrag gestern wieder ein Stückchen nach rechts gerückt.
Die Position, die wir haben, haben wir ja nicht erst seit gestern. Die gibt es schon viel länger. Sie wurde nur nicht eingebracht, eben weil man immer sagte, nein, es kann halt sein, dass die Falschen mitstimmen. Und deswegen hat sich doch auch mit Blick auf die gesellschaftliche Stimmung gestern im Prinzip nichts verändert. Es ist im Parlament zu einer Abstimmung gekommen. Und deswegen halte ich das für richtig. Und was Koalitionen angeht oder wie es nach einer Wahl aussieht, da halte ich mich gerne zurück, denn das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 23. Und dann sieht man, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und je nach Wahlergebnis kann man ja auch davon ableiten, was möchten denn die Menschen in Deutschland. Aber, und das sage ich hier nochmal ganz klar, mit der AfD werden wir ganz sicher nicht zusammenarbeiten. Und das ist vollkommen richtig.
Es wird ja nicht einfacher. Also AfD ist jetzt erstmal ausgeschlossen. Dann gab es ja gestern auch von SPD und auch von den Grünen bestürzende Redebeiträge im Bundestag, wo man sich auch jetzt schwer vorstellen kann. Und die sollen dann irgendwie in ein paar Wochen zusammen Koalitionsgespräche führen. Ja. Also klar, das ist ein politischer Prozess und das muss unsere Demokratie eigentlich auch schaffen, dass man sich danach wieder an einen Tisch setzt. Aber gerade ist doch irgendwie relativ schwer vorstellbar, dass das irgendwie funktionieren kann mit vielleicht auch Schwarz-Grün oder auch mit einer in Anführungsstrichen großen Koalition. Wird wahrscheinlich nicht mehr so groß sein, Schwarz-Rot.
Ja, aber da müssen Demokraten zu in der Lage sein, sich nach einer Wahl zusammenzusetzen und dann nach einer stabilen Regierung zu suchen und diese auch zu finden. Und da bin ich mir von unserer Seite aus sicher, dass das klappen wird. Wie sich das dann nachher ausgestaltet, das müssen dann natürlich auch die jeweiligen Parteien für sich entscheiden. Deswegen sage ich ja auch gestern, mit all dem, was da gesagt wurde, muss man schon auch aufpassen, zerschlägt man nachher nicht ein Porzellan, was man halt nicht mehr reparieren kann. Ich glaube schon, und da bin ich mir noch sicher, dass wir nach der Wahl die Gespräche führen können und dann auch zu einer stabilen Regierung kommen. Und das ist, glaube ich, gerade für uns in Deutschland das Wichtigste. Das hat das gestern auch nochmal gezeigt. Wir sind ja nur in diese Situation gekommen, weil es eben keine stabile Verhältnisse im Bundestag gibt, weil eben eine Regierung dort sitzt, die keine Mehrheit mehr hat. Und das ist ja ein Teil des Problems. Und deswegen werbe ich sehr dafür, für klare Verhältnisse nach der Wahl zu sorgen mit dem Wahlergebnis, damit wir dann auch in dem nächsten Deutschen Bundestag klare Mehrheitsverhältnisse haben und eine handlungsfähige Regierung.
Sie haben ja eben die eigene Partei schon mit in die Verantwortung genommen, dass wir überhaupt über diese Themen innere Sicherheit so sprechen. Ist das auch eine Abkehr von der eigenen Politik unter der Altkanzlerin? Weil die hat ja so ein bisschen die Grenzen quasi damals auch geöffnet.
Sie hat sie nicht geöffnet, aber natürlich, ich sage immer, man lernt mit der Zeit und es ist völlig normal, dass man auch in der Politik nicht alles richtig macht und manche Entscheidungen sehen Jahre später, zeigt sich, dass die falsch waren aus damaliger Sicht, aber eben nicht. Das muss man bei den ganzen Diskussionen, finde ich, auch immer bedenken. Warum hat man damals so gehandelt? Natürlich sehen wir heute viele Dinge anders, ja gar nicht nur in dem Bereich. Wir hatten das Thema Atomausstieg schon. Wenn wir jetzt, das Fass will ich gar nicht aufmachen, über die Corona-Politik reden würden, würden wir heute einige Dinge natürlich auch anders machen. Das heißt, ein Lerneffekt ist immer dabei, nur man muss halt lernen. Und es bringt nichts, einfach bei einem Standpunkt zu bleiben, obwohl man im tiefsten Inneren weiß, das ist jetzt nicht mehr richtig. Das führt dazu, dass die Bevölkerung unzufrieden ist, weil die sagen, ja, aber wir sehen die Probleme. Warum handelt die Politik nicht?
Lassen Sie uns gerne nochmal auf Friedrich Merz zu sprechen kommen, weil es ist ja schon so, klar, die Partei steht drüber, aber im Endeffekt macht es ja schon ein bisschen was aus, wer da so an der Spitze steht, wer der Spitzenkandidat ist. Bin fest davon überzeugt, dass Menschen eben auch Personen wählen. Ist Friedrich Merz für Sie der ideale Kandidat für die CDU? Oder hätten Sie sich vielleicht auch noch jemand anderen aus der Partei gewünscht?
Ich finde, Friedrich Merz ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt der ideale Kandidat, weil er eben, und das hat er ja jetzt gezeigt, auch zu seinen Ansichten steht und diese gegen Widerstände durchsetzt. Und ich glaube, genau das brauchen wir jetzt in der Politik. Eben niemanden, der im Zweifel wieder einen Rückzieher macht, weil er schlechte Presse bekommen könnte und dadurch eine richtige Entscheidung fallen lässt. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen, auch im Bereich der Wirtschaftspolitik. Wird es ja Entscheidungen geben müssen, damit unsere Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Und da hilft es uns jetzt nicht, Ja-Sager zu haben oder einen Kanzler, der sich komplett versteckt und zu gar nichts mehr irgendwie Stellung bezieht, auch auf europäischer Ebene. Da brauchen wir jemanden, der auch vorangeht, der die Motivation hat und auch das Standing hat, eben anzupacken. Und da sehe ich Friedrich Merz als den geeigneten Kandidaten.
Ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen, das Ganze gestern. Es gibt mit Sicherheit Wähler, die sagen, okay, das ist so nicht mit meinen Werten vereinbar, wähle ich die CDU nicht. Dafür gibt es mit Sicherheit vielleicht welche, die sagen, okay, vielleicht hätte ich die AfD gewählt, aber jetzt ja, würde ich meine Stimme der CDU geben. Also Risiko, Stimmen zu verlieren, aber auch Stimmen zu gewinnen am rechten Rand?
Man hat in jedem Wahlkampf das Risiko, Stimmen zu verlieren und die Chance, Stimmen zu gewinnen. Und das ist ganz klar. Wie das ausgeht, das sehen wir am 23.02. Das haben die Wählerinnen und Wähler selbst in der Hand. Nochmal, auch durch die Gespräche, die ich hier in Siegen-Wittgenstein momentan führe, und da sind ehrlicherweise ziemlich viele momentan, habe ich das Gefühl, die Menschen haben darauf gewartet, mal ein klares Zeichen zu bekommen. Wofür steht ihr? Seid ihr auch bereit, das nicht nur bei Worten zu belassen, sondern dann auch Taten eben sprechen zu lassen? Und deswegen glaube ich, war das der richtige Schritt, auch um Glaubwürdigkeit zu zeigen.
Friedrich Merz wird ja auch eine gewisse Wirtschaftskompetenz zugesprochen. Was möchte die CDU denn machen, wenn sie an die Regierung kommt, um eben unsere gerade doch sehr schwächelnde Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen?
Unsere Wirtschaft, gerade auch in Siegen-Wittgenstein, braucht vor allem verlässliche Rahmenbedingungen. Also die Politik muss Verlässlichkeit bieten. Was wir nicht brauchen, ist eine Politik, die sich in jede Kleinigkeit einmischt. Wenn ich bei Unternehmen momentan bin und die sagen mir, wofür sie Genehmigungen brauchen, das fängt beim Spülmittel in der Küche an, dass man als Unternehmen nicht mehr einfach im Supermarkt eben eine Flasche Spülmittel kaufen kann, sondern man da eine gewisse Norm beachten muss. Die Dinge, die sollte die Politik aber mal ganz schnell links liegen lassen und dann lieber verlässliche Rahmenbedingungen liefern, sozusagen die Leitplanken festzurren und in diesem Rahmen können die Unternehmen sich dann entfalten. Und da ist momentan auch der Ehrlichkeit halber natürlich nicht erst die letzten 3 Jahre, die Entwicklung geht schon länger, viel zu viel auf der einen Seite geschlafen worden und auf der anderen Seite gerade, wir schimpfen bei bürokratischen Hürden oft auf Brüssel, aber wir Deutschen verschärfen die Regeln sogar noch und machen es unseren eigenen Unternehmen noch innerhalb der EU schwer und da müssen wir ganz klar zurückweichen. Also der Staat sollte sich da und die Politik etwas zurückziehen, Verlässlichkeit bieten, nicht über Nacht Förderprogramme streichen, wo dann keiner mit umgehen kann, sondern klar sagen, in welche Richtung es geht und dann der Wirtschaft den Raum geben, die sie braucht und die gerade uns in Siegen-Wittgenstein auch auszeichnet. Unser Mittelstand hier, den Unternehmen, den kann man doch vertrauen. Also die wollen das Beste für sich, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die wollen eben nicht weiter gegängelt werden.
Apropos verschlafen und Bürokratie, unsere Infrastruktur ist ja auch leider relativ marode, sieht man ja gerade an unseren Autobahnbrücken. Lüdenscheid hat, glaube ich, auch die Region viel Geld gekostet. Das ist ja auch unter CDU-CSU-Führung damals, sag ich mal, verpennt worden, oder?
Lüdenscheid ist ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte. Und da sind wir aber auch wieder in dem Bereich, was ist denn möglich? Wenn wir eine Brücke haben, die saniert werden muss, dann muss ich die schnellstmöglich abreißen können und dann muss ich die auch sofort wieder aufbauen können, ohne neue Umweltgutachten, ohne neue Lärmschutzgutachten. Da stand ja schon eine Brücke. Das ist was anderes, als wenn ich eine neue Brücke baue. Dann brauche ich das. Das verstehe ich total. Aber warum machen wir es uns so schwer, durch diese ganzen Verfahrensschritte einfach ans Arbeiten zu kommen? Und das ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, da ist im Prinzip vieles gut gemeint gewesen, aber am Ende schlecht gemacht worden in dem Bereich. Und das kriegen wir nur hin, indem wir wirklich endlich diese Planungsverfahren vereinfachen und dann auch neues Tempo kriegen.
Ihr Argument verstehe ich total, aber in dem Fall war ja das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also man hat ja so lange gewartet, bis man im Endeffekt diese Brücke dann neu bauen musste. Die Frage von Tom ging ja vielleicht auch eher dahin, warum hat man nicht frühzeitig reagiert und gesagt, ja, in 10 Jahren müssen die Straßen gemacht werden und warum hat man es nicht früh genug angepackt, damit sich ja das Ganze nicht so aufstaut?
Es ist ja schon frühzeitig angegangen worden. Ich meine, wenn man heute die A45, egal in welche Richtung fährt, man fährt von einer Baustelle in die nächste.
Also ja, jetzt fängt die A4 auch noch an.
Es wird ja sehr, sehr massiv investiert. Das wurde damals im Bundesverkehrswegeplan schon festgelegt. Der ist jetzt ja 10 Jahre bald alt. Und dadurch zeigt sich ja, die Gelder, die von der Politik freigegeben werden mussten, die gibt's schon lange. Was lange dauert, sind die Planungen. Und das ist unser Problem. Es mangelt da ja nicht an dem politischen Willen oder an den Geldern, die seitens der Politik kommen müssen. Die waren schon lange da. Die Planungen dauern einfach zu lange.
Aber auch die Ausführung, oder? Also
natürlich.
Ich möchte jetzt gerne, also wobei ich positiv herausheben möchte, die 3 Autobahnen zwischen Wilnsdorf und Siegen, finde ich sehr positiv, wie schnell das gegangen ist, ohne größere Probleme. Aber wir haben die Dauerbaustellen angesprochen, also zwischen Gießen und Dortmund. Ich glaube, das einzig freie Stück, was man, glaube ich, gerade fahren kann, ist zwischen Olpe und Siegen. Stand jetzt, heute. Ja, das kann sich ja morgen wieder ändern. Deswegen, wer weiß. Ja, also ich habe es gestern Abend erst wieder erleben müssen. Aber man hat das Gefühl, in vielen Baustellen passiert ja auch gar nichts. Kann man die Baufirmen nicht auch in die Pflicht nehmen? Okay, man muss das Ding aber auch in einem gewissen Zeitrahmen fertig haben. Natürlich nichts Utopisches, aber dass man da irgendwie...
Oder muss man überhaupt Danke sagen, dass man überhaupt jemanden hat?
Dass man überhaupt noch jemanden findet, ja.
Nee, man kann das schon, aber natürlich spielen auch da wieder Faktoren eine Rolle rein. Wenn ich im Winter Minusgrade habe, ja, dann werden sie nicht so schnell bauen wie im Sommer. Das sind einfach Probleme. Und da kann man einen gewissen Druck ausüben, keine Frage. Aber ich meine, das sehen wir selbst in kleinen Projekten wie in Nepfensalchenhof in der Johannlandhalle, wo es unheimlich lange dauert und man als Bürger das Gefühl hat, da tut sich gar nichts. Das ist einfach zu langatmig. Da sind die Möglichkeiten begrenzt. Die Unternehmen müssen ihre eigenen Baustellen planen. Da müssen wir ja gucken, können wir zwischen den Baustellen auch in der Kommunikation besser werden, in der Vernetzung, dass eben nicht alles auf einmal passiert, sondern die besser aufeinander abstimmen. Das ist eine Möglichkeit. Aber da jetzt, also jetzt zu behaupten, das können wir mit Druck machen und dann wird alles besser, das wäre jetzt unseriös.
Das meine ich gar nicht, aber dass man in diesen Ausschreibungsverfahren, die laufen ja auch manchmal EU-weit und was weiß ich, das ist ja auch immer Ewigkeiten, bis das dann mal jemand gefunden ist. Ich glaube, hinter Lüdenscheid, die eine Brücke, da ist ja auch mal irgendwie Ewigkeiten was passiert, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern dass man mit den Firmen, die dann sagen, okay, wir übernehmen den Auftrag, die dann auch sagen, innerhalb von 3 Jahren ist diese Baustelle dann auch abgeschlossen. Ich sehe dann auf Baustellen, da steht August 2027 drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Freut man sich ja immer schon, wo man weiß, hier darf ich noch 2 Jahre durchfahren.
Ja, kann ich total nachvollziehen, Ihren Gedanken, und der ist ja auch richtig. Es geht mir ja genauso. Die Realität zeigt uns momentan leider, dass es offensichtlich nicht funktioniert. Es wäre besser, wir könnten das entsprechend steuern, aber das ist momentan nicht der Fall.
dann mal weg von den Straßen, würde ich sagen, und gucken wir doch uns mal ein wenig an, was die CDU in Sachen Sozialpolitik sozusagen hat. Herr Büdenbinder, was wollen Sie denn machen, beziehungsweise die CDU für niedrige und mittlere Einkommen?
Also wir müssen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, so viele Menschen wie möglich in Arbeit bringen. Das ist momentan ja schon der Fall. Also gefühlt herrscht ja Vollbeschäftigung. Die Jobs müssen dann aber auch vernünftig bezahlt werden, vernünftige Rahmenbedingungen haben. Und das erreichen wir, indem wir den Unternehmen gewisse Dinge erleichtern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann einen angemessenen und guten Lohn, von dem jeder leben kann, zuteilen. Und da muss man ganz klar sagen, jeder, der arbeiten geht, muss auch genügend Geld in der Tasche haben und muss dafür ja entsprechend entlohnt werden. Das steht außer Frage.
Ist die Abgrenzung zum Bürgergeld da Ihrer Meinung nach zu gering oder passt das so schon?
Nein, das Bürgergeld setzt in meinen Augen auch die völlig falschen Anreize. A, ist der Abstand in Teilen zu gering. Ich bin aber auch jemand, der sagt, wir dürfen da nicht verallgemeinern. Es ist nicht jeder Bürgergeldempfänger ein Sozialschmarotzer. Also das hört man ja auch manchmal. Mhm. Ich glaube, da täten wir alle gut dran, auch mit der Wortwahl etwas abzurüsten. Aber die Probleme schon klar zu erkennen. Und da ist es so, dass sich für manche es eben nicht lohnt, arbeiten zu gehen aus der eigenen Sicht, weil man im Bürgergeld fast genauso viel verdient. Das ist ein Problem und deswegen, wir müssen fördern und fordern. Also wir müssen diejenigen, die arbeiten können, aber nicht wollen, da müssen wir ganz klar sagen, ihr müsst arbeiten, sonst kürzen wir euch die Leistungen, denn ihr könnt, ihr möchtet nur nicht. Gleichzeitig müssen wir aber die, die nicht arbeiten können, aus gesundheitlichen Gründen oder, denen müssen wir bestmöglich helfen. Und da geht es dann auch nicht um 1 Euro mehr oder weniger, da lieber 1 Euro mehr.
Es ist ja so ein Wabonspiel, wo man jetzt so die Mittel hin verteilt. Ist als Politiker, glaube ich, auch wirklich nicht einfach. Jetzt steht in Ihrem Wahlprogramm unter anderem eben drin, dass man bei der Rente was tun will, dass man zum Beispiel, wenn ich es jetzt richtig erinnere, auch garantieren möchte, dass aktuelle Renteneintrittsalter und dass es hier und da auch noch Verbesserungen gibt. Was ich mich aber frage und was ich tatsächlich auch so ein bisschen gesucht habe in Ihrem Wahlprogramm und nicht so wirklich viel gefunden habe, was macht die CDU eigentlich für junge Leute?
Wir müssen Chancen ermöglichen für junge Leute. Was brauchen denn junge Menschen? Wir brauchen gerade hier, ich gehe jetzt mal nur auf Siegen-Wittgenstein ein, wir brauchen hier gute und sichere Arbeitsplätze. Die jungen Leute müssen hier vor Ort alle Möglichkeiten vorfinden, egal in welchem Bereich. Da müssen wir die Unternehmen entsprechend entlasten und denen den Freiraum geben, dass die junge Leute einstellen, dass die Ausbildungsmöglichkeiten hier bieten und dass wir als Politik, da ist Bund, Land, da sind auch die Kommunen in einem Boot, hier eine entsprechende auch Freizeitinfrastruktur zur Verfügung stellen. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, wir brauchen hier gute schulische Möglichkeiten, aber natürlich braucht es genauso Themen wie Freizeitbäder und solche Dinge, die eine Region lebenswert machen. Das ist für junge Menschen doch total wichtig. Also ich ziehe als junger Mensch nicht in eine Region, wo ich sowas nicht vorfinde und deswegen ganz klar, da gilt es anzusetzen, da sitzen wir aber auch alle in einem Boot.
Die Uni hat ja einige, sag ich mal, hunderte bis tausende Studierende wieder verloren in den letzten Jahren. Das waren ja mal viel, viel mehr. Und viele pendeln ja auch nach wie vor nach Siegen-Wittgenstein und bleiben aber nicht hier. Was kann man da machen, um den Standort auch attraktiver zu machen?
Wir müssen einfach auch mal positiver über uns sprechen. Also wir Siegen-Wittgensteiner wir sind bodenständig. Das schätze ich sehr. Aber wir sollten auch mal etwas mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen und sagen, ey, wir sind hier eine tolle Region. Wir haben doch viel zu bieten. Und wir leben hier im ländlichen Raum, haben aber total viele Freizeitmöglichkeiten. Die Stadt Siegen hat sich doch die letzten 10 Jahre super entwickelt. Also da muss ich sagen, finde ich heute viel mehr Möglichkeiten, mich als junger Mensch, und ich würde jetzt mal mit 35 sagen, ich fühle mich schon noch jung, nicht nur politisch, auch sonst, viel mehr Möglichkeiten, die man machen kann. Wir reden nur nicht drüber. Wir machen uns, finde ich, viel zu klein. Und das ist auch ein Thema. Die jungen Leute, die zu uns kommen, die müssen erstmal erfahren, was gibt's hier überhaupt. Wenn ich natürlich nach Siegen nur zum Studieren komme und pendel, dann kriege ich das ja gar nicht mit, kann ich gar nicht. Und da ist es unsere Aufgabe als Region, nicht irgendwie miteinander zu ringen, was ist jetzt das Beste, sondern einfach rausgehen und sagen, hey, das und das gibt's bei uns, bleib doch mal hier.
Aber stimmt da vielleicht auch das Gleichgewicht nicht so wirklich? Also wir haben ja, was Hochkultur angeht, doch relativ viel zu bieten mit Theater, mit Museen. Aber gerade so für junge Leute, so Clubszene und das, was man sich so vielleicht unter popkulturellen Dingen vorstellt, stinkt meiner Ansicht nach ein bisschen dagegen ab.
Ja, da sehe ich allerdings die Politik nur in der zweiten Reihe. Da muss ja jeder auch für sich entscheiden, habe ich Lust, einen Club zu eröffnen, eine Disco, eine Bar zu eröffnen. Ich würde mich in Siegen auch über den einen oder anderen Laden mehr freuen. Durch mein Studium in Dublin, so ein Irish Pub würde ich jetzt auch nicht ablehnen hier bei uns. Wäre schon ganz cool. Ja, da ist sicherlich immer Luft nach oben, das ist ganz klar.
Ja. Auch beim Sport? Also Profivereine haben es ja relativ schwer bei uns. Also die Ferndorfer machen klasse Arbeit, haben sich jetzt wieder hochgearbeitet in die zweite Handball-Bundesliga. Die haben auch immer eine volle Halle. Aber irgendwie hat man das Gefühl, okay, aber mehr als das ist auch nicht drin. Die Sportfreunde sind gerade wieder so ein bisschen im Aufschwung. Da kann man nur hoffen, dass das alles so weitergeht. Aber das Leimbach-Stadion, die Infrastruktur, das ist ja auch alles etwas schwierig.
Der Bereich ist natürlich unheimlich teuer. Also allein beim TuS Ferndorf, wenn man sich anschaut, wie ist denn das Volumen, wie viel Geld muss ein Verein in die Hand nehmen, um zum Beispiel in der ersten Liga zu spielen und dann in der zweiten, das sind ja schon riesige Unterschiede und da kommt ein Verein natürlich an die Grenzen, obwohl die Unterstützung aus der Region ja schon da ist, aber man muss sich auch fragen, auch als Region, was ist uns das denn wert? Als Unternehmen möchte ich hier das wirklich unterstützen, weil ich Profisport im Siegerland, im Wittgensteiner Land ermöglichen möchte. Bei den Sportfreunden habe ich momentan das Gefühl, da bewegt sich sehr viel in die richtige Richtung. Spürt man ja auch, wenn man sieht, wie viel Unternehmen jetzt da auch mit aufspringen und sagen, komm, wir unterstützen das Projekt, hier passiert wieder was. Das finde ich persönlich, klar, als Fußballer, ich bin selber bei Germania Salzenhof aktiv, ist mir das natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema. Mich freut's und deswegen hoffe ich auch, dass am Samstag schon mal wieder einige ins Stadion kommen, denn das gehört natürlich auch dazu. So ein Verein wie die Sportfreunde, die nehmen Geld auch dadurch ein, dass viele Leute ins Stadion kommen. Klar, die kommen, wenn sportlicher Erfolg ist, aber da müssen wir alle auch dahin gehen und entsprechend dafür sorgen, dass da die Möglichkeit gibt.
Ich würde da kurz anschließen. Ich meine, ist klar,
es kommt der Sportreporter durch.
Der städtische Geschichte, aber das Leimbach-Stadion, ich sag mal, es wurde jetzt schon viel gemacht, so optisch sieht das Ganze schon wieder viel besser aus, aber ein Problem bleibt ja nach wie vor, gerade jetzt in diesen Wintermonaten, der Rasen. Also man hat ja auch einen gewissen Wettbewerbsnachteil.
Da könnten Sie jetzt mal ein Wahlkampfversprechen machen.
Ja, Rasenheizung fürs Leimbach-Stadion.
Da kriege ich gleich einen Anruf vom Siegens Bürgermeister. Ich hier seit Bereich
einmischen. Aber ich sag mal so, die Region würde ja auch davon profitieren, wenn so ein Verein wie Siegen wieder in der dritten Liga spielen würde. Da würden freitagsabends 10.000, 15.000 kommen. Die Leute gehen ja auch in die Stadt danach. Das bringt ja auch Geld in die Region. Muss man ja, auch wenn das Fußball ist, aber das ist ja so.
Absolut, total. Und ich glaube, dass sich auch da gerade viel tut und mit Sicherheit die Sportfreunde auch mit der Stadt Siegen sprechen werden. Der Rasen ist da ein zentrales Thema. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Im Winter kann gefühlt über 3-4 Monate kein Sport dort stattfinden. Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass sich da momentan auch das eine oder andere tut und auch die Stadt bereit ist, da eben auch was ja zu erbringen. Klar ist aber auch, und das muss man sich auch immer wieder deutlich machen, auch für einen Kommunalpolitiker, der in Siegen im Rat sitzt, dafür gebe ich dann Geld aus. Dann kommen natürlich auch andere Vereine völlig zurecht, die sagen, ja, aber dann möchten wir auch was haben. Und das ist schon schwierig. Da fehlt es tatsächlich in unseren Kommunen schlichtweg an finanziellen Mitteln. Die mussten die letzten Jahre so viele Kosten tragen. Corona, die ganze Thematik Flüchtlingsunterbringung, das hat unsere Kommunen kreisweit echt vor enorme Probleme gestellt. Und die sollen jetzt aber dann die Infrastruktur so gut bereitstellen, dass alles super funktioniert. Das geht halt auch nicht. Mhm. Da müssen wir uns auch ganz klar machen.
Und das ist ja ein Problem, was man von hier immer mal wieder hört, dass eben die Kommunen nicht ausreichend finanziert sind. Da würden Sie wieder ins Spiel kommen, als vielleicht zukünftiger Bundestagskandidat. Ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass man da einen Ausgleich schafft, dass die Kommunen besser finanziert werden?
Absolut. Da spricht dann jetzt aktuell vielleicht noch eher der Kommunalpolitiker aus mir als der vielleicht Bundestagsabgeordnete. Aber ich finde es wirklich nicht richtig, dass in den letzten Jahren die Politik überregional den Kommunen unheimlich viele Aufgaben zugewiesen hat, diese aber nicht adäquat finanziell ersetzt hat. Und das führt zu massiven Problemen hier vor Ort. Wir erhöhen die Steuern, weil wir irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr haben, an Geld zu kommen. Die Bürger ärgern sich zu Recht darüber, dass sie sagen, jetzt müssen wir noch mehr zahlen, ohne dass die Infrastruktur oder solche Themen aber sichtbar besser werden. Wir brauchen es, um den Status quo überhaupt zu erhalten. Und da hatte sich die Bundes- und Landespolitik parteiübergreifend die letzten Jahre in meinen Augen, wie gesagt, da bin ich jetzt gerade Kommunalpolitiker, ein bisschen zu leicht gemacht.
Mhm. Wollen wir am Ende vielleicht noch einmal das Bild ganz aufziehen? Das ist gerade ein bisschen wohlig hier, wir sind gerade in Siegen-Wittgenstein, aber es sind halt auch ernste Themen, die uns alle angehen, die Deutschland angeht. Das ist die äußere Sicherheit. Das ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der vieles, vieles verändert hat. Wir haben die Energiekrise angesprochen, aber eben auch aktuell noch ein Krieg in Europa. Die CDU hat sich eigentlich immer für die Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Ich gehe nicht davon aus, dass das in der Bundesregierung mit Friedrich Merz anders sein wird.
Auf keinen Fall. Und da stehe ich zu 100% hinter. Was in der Ukraine abläuft, dieser Angriffskrieg und diese Kriegsverbrechen, die da auch geschehen, die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, ich finde es schwierig, dass man mittlerweile manchmal in Diskussionen das Gefühl hat, das wird so hingenommen. Das ist jetzt einfach so und das kann es nicht sein. Das kann und darf uns nicht kalt lassen und da müssen wir als Deutschland unsere Hilfe weiter aufrechterhalten und in Teilen auch noch deutlich intensivieren. Denn am Ende wird in der Ukraine, das klingt vielleicht abgedroschen, aber das ist meine absolute Überzeugung, auch unsere Freiheit und unser freiheitliches, demokratisches System verteidigt. Denn ich bin mir sehr sicher, wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat, dann hört er dort nicht auf. Und die Stimmen, die sagen, ja, um Gottes Willen, niemals würde der einen NATO-Staat angreifen. Ja, wir haben auch bis Anfang 22 niemals gedacht, dass er die Ukraine angreift. Und er hat es trotzdem gemacht. Und deswegen müssen wir hier mit aller Entschlossenheit agieren. Und das bedeutet, dass wir auch dazu bereit sein müssen, in unsere Sicherheit zu investieren. Das funktioniert aber auch nur mit unseren europäischen Partnern. Da muss Deutschland, wir müssen in die Bundeswehr investieren. Wir müssen aber auch den Schulterschluss mit anderen Ländern in Europa suchen, damit wir in Europa uns selber im Fall der Fälle verteidigen können.
Also klares Bekenntnis zur NATO auch.
Absolut. Und auch ein klares Bekenntnis dazu, das europäisch zu denken und nicht nur aus deutscher Sicht. Wir brauchen unsere europäischen Partner dafür, gerade weil wir natürlich nicht wissen, ich bin kein Fan davon, irgendwie mit dem Finger auf die USA zu zeigen. Die haben ihre Wahl getroffen, ob ich die gut oder schlecht finde. Wir müssen als Deutsche damit jetzt umgehen und bestmöglich damit umgehen. Aber es hat natürlich eine neue Unsicherheit hervorgerufen, da wir alle nicht wissen, wie wird der neue amerikanische Präsident handeln.
Jetzt kann ich total nachvollziehen, dass man da an der Seite der Ukraine steht und dass man eben auch sich verteidigungsfähig macht. Wir haben ja auch erschreckende Berichte über die Bundeswehr gehört, was da alles nicht passiert ist und wie es tatsächlich um die Truppe bestellt ist. Auf der anderen Seite haben viele Menschen Angst davor, dass es so neues Wettrüsten gibt und dass diese Blockbildung sich weiter verschärft. Bis zu einem gewissen Maß kann man das denn machen, also die Bundeswehr stärken oder auch mit den europäischen Nachbarn, wie Sie sagen, militärisch sich auf Vordermann zu bringen.
Es ist in der Natur der Sache, dass gerade bei diesem Thema die Menschen auch Angst haben. Die Politik darf aber keine Angst haben. Die Politik muss ruhig und sachlich abwägen, was brauchen wir. Und da bin ich ganz klar der Meinung, wir müssen in die Situation kommen, dass wir wehrhaft sind, dass wir eine möglichst starke Bundeswehr haben, aber dass wir auch die Infrastruktur haben, um damit umzugehen und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung. Und deswegen ist das auf der einen Seite ein finanzielles Thema. Das zeigt sich aber natürlich, wenn wir heute investieren, nicht direkt morgen, das braucht seine Zeit, bis wir soweit sind. Da wird ja auch in den letzten Jahren schon wirklich einiges gemacht. Aber das ist auch ein Thema, dass wir als Politik vorangehen müssen und unserer Bevölkerung deutlich machen müssen, wir kümmern uns um eure Sicherheit auch in diesem Bereich.
Ich würde da gerne direkt dran anschließen wollen. Also wir haben auch oft über die Truppenstärke gesprochen. Unter Führung der CDU ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch der Wehrdienst abgeschafft worden. Und wir, glaube ich, also Flo und ich waren beide Zivis, also für mich wäre das...
Mit Verweigerer.
Wäre das jetzt für mich bei der Bundeswehr jetzt auch nichts gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, waren Sie beim Bund?
Ich wurde ausgemustert.
Ausgemustert,
ja.
Okay.
Checkboard.
Ja, aber ich sag mal so, Wehr- und Zivildienst war ja für egal welche Branche, sowohl für sowas wie AWO, DRK oder so, es ist ja immer jemand hängen geblieben, ob das jetzt bei der Bundeswehr ist oder auch bei anderen Diensten. Ob da jetzt alle hinterher da weitermachen, steht ja mal auf einem anderen Blatt, aber es sind immer Leute hängen geblieben. Und war das ein Fehler, das abzuschaffen?
Aus damaliger Sicht nein. Wir haben in einer Welt gelebt, wo wir uns sicher gefühlt haben, wo wir nicht mehr damit gerechnet haben, mit unserem gesunden Menschenverstand, dass eben jemand wie Putin auf einmal wieder einen Krieg in Europa anfängt. Aus heutiger Sicht, klar sind die Strukturen jetzt weg und die kriegen wir so schnell auch nicht wieder. Also mit Blick auf die heutige Situation, ja, war das ein Fehler. Aber wir wollen ja, dass wir wieder in eine Situation kommen. Das wird mit Sicherheit nicht ein Wehrdienst wie früher sein, dass jeder automatisch gemustert wird und dann gehst du entweder zur Bundeswehr oder du machst deinen Zivildienst. Klammer auf, natürlich würde es auch vielen Verbänden helfen, junge Menschen zu bekommen, die für einen gewissen Zeitraum ihren Dienst wieder leisten. Bei mir waren, wie gesagt, ich wurde leider ausgemustert. Bei mir waren einige Freunde, die zum Beispiel bei der AWO ihren Zivildienst geleistet haben, einige auch bei der Bundeswehr. Und das hat keinem irgendwie geschadet.
Nö, würde ich auch so sehen. Also hat mich nach vorne gebracht. Und ich finde, gerade viele Menschen sind in dem Alter, wenn die aus der Schule rauskommen, noch recht orientierungslos im Moment.
Ja, deswegen gibt es ja von uns das Bestreben, auch ursprünglich aus Reihen der Jungen Union angedacht, dass wir darüber wieder diskutieren und drüber nachdenken, was ist denn möglich, was können wir wieder einführen, was auch einen relativ kurzfristigen Nutzen hat. Mhm. Also jetzt einfach pauschal zu sagen, wir machen wieder einen klassischen Wehrdienst. Ja, bis das soweit ist.
Aber ist ja eigentlich nur ausgesetzt.
Ja, aber die Infrastruktur ist ja nicht mehr vorhanden. Also das ist ja leider so. Also da müssen wir ja auch nicht um heißen Brei drumherum reden.
Aber dieses soziale Jahr, also muss ich auch sagen, sowohl für Männer als auch für Frauen, also fände ich für beide Geschlechter auf jeden Fall korrekt.
Man sollte das schon anbieten und die Möglichkeit bieten. Ob wir da mit Zwang arbeiten können, glaube ich eher nicht. Wir müssen da eher die Anreize schaffen, dass das Ganze ja auch für die jungen Menschen, egal ob Mann oder Frau, attraktiv ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da nochmal quasi das für alle fix verpflichtend zu machen. Das wird wahrscheinlich nicht Realität.
Herr Bühnenbender, ein paar Leute aus Siegen-Wittgenstein kennen Sie ja vielleicht noch nicht. Sie haben wahrscheinlich auch schon mal was mitbekommen, von aus dem Kreistag beispielsweise oder so. Aber was sind denn so Ihre persönlichen politischen Herzensprojekte? Oder anders gefragt, wenn Sie in den Bundestag gehen würden, was wären denn so Ausschüsse, die Sie interessieren würden? Wo würden Sie sich so fachlich drauf stürzen?
Ich hätte übrigens nie gedacht, das sage ich ganz offen, dass diese Frage nach den Ausschüssen im Wahlkampf so oft kommt.
Echt?
Die ist tatsächlich eine wahrscheinlich der Top-3-Fragen, die ich bekommen habe. In welchen Ausschuss würdest du denn gehen?
Aber da arbeitet man ja tatsächlich im Bundestag,
ja,
ne?
Ich, wie gesagt, hat ja auch eine völlige Berechtigung. Persönlich, wenn man sich auch meine Punkte anguckt, ist mir das Thema Verkehr natürlich sehr wichtig. Das heißt, ein Verkehrsausschuss ist etwas, wo ich gerne mitarbeiten würde, weil ich glaube, das ist für die Region wichtig. Beruflich bin ich in einem Bereich tätig, wo ich sage, auf der einen Seite ist mir Wirtschaft wichtig, ein Wirtschaftsausschuss. Aber auch Städtebau ist ja für uns als Region ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und auch da kann man in Berlin viel erreichen, um unseren Kommunen eben gewisse Dinge zu ermöglichen, die jetzt noch nicht möglich sind. Und das sind so drei Bereiche, die ich persönlich schon sehr schätze. Natürlich habe ich Interesse am Thema innerer Sicherheit. Verteidigungsausschuss, das ist alles total spannend. Aber
ist ja auch kein Wunschkonzert im
Endeffekt. Eben, es ist kein Wunschkonzert und ich glaube, gerade als Neuling
muss mal gucken, was man steht.
Man jetzt auch nicht ganz vorne in der Reihe.
Dann lassen Sie uns die Frage mal umdrehen. Was ist ein Ausschuss, wo Sie gar keinen Bock drauf hätten?
Knifflige Frage, ich würde es anders formulieren. Ein Ausschuss, in den ich eher nicht reingehen würde, ist tatsächlich der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe.
Weil die Vorgänger da drin waren?
Eben, nicht weil ich das für nicht wichtig erachte. Ganz im Gegenteil, die heutige Welt zeigt uns, das ist super wichtig und da müssen wir eigentlich viel mehr machen, auch in unserem deutschen Interesse. Da hat Volkmar Klein die letzten Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet und da glaube ich, dass es jetzt für uns als Region aber auch gut ist, nochmal einen neuen Ansatz, was den Ausschuss angeht, zu bekommen.
Ich will einmal kurz noch zum Verkehr zurückkommen. Sind Sie für ein Tempolimit oder ohne?
Ich bin gegen ein Tempolimit.
Okay. Kann man ja auch mal als Ja-Nein-Frage verstehen lassen.
Deswegen,
ich könnte das jetzt auch noch begründen, aber das ist ganz klar. Also ich bin der Meinung, wir müssen sehr viel für die Sicherheit im Straßenverkehr machen. Es wird auch schon viel gemacht. Ich bin aber generell kein Freund von Bevormundung. Das ist das für mich und deswegen sage ich ganz klar, ich würde nicht für ein Tempolimit stimmen.
Wir haben ja gerade schon über Ihre Präferenzen gesprochen, was denn da in Frage kommen würde. Voraussetzung wäre, dass Sie in den Bundestag kommen. Wir haben mal geschaut, Listenplatz 29 auf der NRW-Landesliste und es gibt ja verschiedenste Rechenbeispiele und jetzt gerade, wie die CDU so in den Umfragen dasteht, könnte so die Liste greifen bis 2025, aber das sei mal dahingestellt. Greifen Sie das Direktmandat an hier bei uns im Kreis?
Absolut. Für mich zählt nur das Direktmandat und das ist auch meine einzige Chance, in den Deutschen Bundestag zu kommen. Die Liste spielt bei uns in der CDU eher gar keine Rolle. Durch das neue Wahlrecht ist ja eher die Gefahr, dass Wahlkreissieger nicht in den Bundestag kommen. Wenn wir als CDU, das Zweitstimmergebnis hat ja an Bedeutung gewonnen, ein Zweitstimmergebnis bekommen, was, sagen wir mal, 30% ist, ich bin der Meinung, wir brauchen deutlich mehr, aber einfach mal als Rechenbeispiel. Und wir gewinnen in Nordrhein-Westfalen aber super viele Wahlkreise, weil wir bei den Erststimmen einfach vorne liegen. Dann wird das passieren, was eigentlich keiner möchte. Dann werden Wahlkreissieger nicht in den Bundestag kommen, weil uns einfach weniger Plätze zustehen. Das heißt, die Liste spielt für mich ehrlicherweise gar keine Rolle. Mir geht es darum, ich brauche hier ein möglichst starkes Ergebnis, um nicht in die Gefahr zu geraten, dann gecuttet zu werden. Denn das ist, glaube ich, klar, da bin ich jetzt maximal befangen, weil ich bin selber Kandidat, aber ganz objektiv für einen Kreis wie Siegen-Wittgenstein eine Katastrophe, wenn man nachher keinen direkt gewählten Abgeordneten mehr in der Region hat. Und deswegen werbe ich dafür, möglichst ein starkes Erststimmergebnis zu bekommen, damit ich da nicht in die Gefahr bekomme.
Weil das dann so gewichtet wird, also unter denen, die ein Direktmandat bekommen haben, dann wird dann geschaut, wer hat das beste Ergebnis?
Genau, angenommen, mal ein Beispiel, uns stehen in NRW 40 Plätze zu als CDU und wir gewinnen aber 50 Wahlkreise. Mhm. Dann fallen 10 weg und das geht ganz klar nach Ergebnis, also nach prozentualem Ergebnis. Das heißt, jemand, der 27% hat und damit seinen Wahlkreis gewinnt, wird nicht reinkommen. Und jemand, der 40% hat, hat gute Chancen. Und deswegen ist es total wichtig, hier ein möglichst klares Ergebnis zu erhalten.
Okay.
Okay. Laufen denn trotzdem irgendwie im Hintergrund schon irgendwelche Vorbereitungen? Bereiten Sie
schon
nach
einer Wohnung um in Berlin?
Gibt's da so? Man muss ja zumindest vorbereitet sein.
Nein. Ganz klares Nein. Denn die Menschen entscheiden am 23.02. Und ich werde einen Teufel tun, vorher schon irgendwas zu machen und nachher stehe ich dann doof da, wenn es vielleicht nicht geklappt hat. Ich kämpfe erstmal bis zum Wahltag darum, die Mehrheit der Stimmen hier in Siegen-Wittgenstein zu bekommen und alles andere wird einen Tag später begonnen. Aber bis dahin geht es für mich nur darum, möglichst viele Menschen von mir zu überzeugen.
Dann würden wir Sie vielleicht noch, wenn Sie mögen, bitten, ein kurzes Schlusswort zu halten. Kann gerne ein Wahlaufruf sein, da sind Sie aber vollkommen frei, Sie können uns auch einen Witz erzählen, das ist kein Problem.
Ja, ich weiß nicht, ob ich so gut im Witz erzählen bin. Wie viel Zeit habe ich denn? Also ich kann jetzt eine Stunde reden, wenn Sie möchten.
Also es wäre jetzt schon, sage ich mal, relativ begrenzt.
Wir geben Ihnen eine Minute.
Darf auch länger als 10 Sekunden sein.
Alles klar. Ja, dann wende ich mich gerne direkt an Sie beide, aber auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und werbe dafür, bei der Bundestagswahl die CDU und mich ganz persönlich hier in Siegen-Wittgenstein zu unterstützen. Ich glaube, es ist leicht heutzutage, alles schlecht zu reden. Das erleben wir momentan. Man hat das Gefühl, jeder sucht nur irgendwie das Negative und keiner ist mehr bereit, motiviert nach vorne zu gehen, anzupacken und zu sagen, komm, wir machen das etwas besser, als es heute ist. Und das möchte ich aber machen. Ich möchte positiv nach vorne schauen. Ich möchte gemeinsam anpacken mit allen Menschen in Siegen-Wittgenstein. Und dafür mache ich Politik. Für eine Politik, die mit Mut und Zuversicht nach vorne guckt und nicht nur auf die negativen Aspekte schaut. Und da würde ich natürlich gerne das Votum der Menschen hier in Siegen-Wittgenstein erhalten. Das ist meine Heimat. Ich komme aus Siegen-Wittgenstein. Ich bin von hier. Ich lebe hier und hier fühle ich mich wohl. Und es wäre für mich wirklich eine große Ehre, aber auch eine Verpflichtung für die Menschen hier in der Region als direkt gewählter Abgeordneter aktiv zu sein. Dafür gebe ich alles und ich freue mich über die Unterstützung, die ich da bekomme.
Sagt Benedikt Büdenbender, Direktkandidat für Siegen-Wittgenstein für die CDU. Vielen Dank, Herr Büdenbender, für das Gespräch.
Ich habe zu danken für den angenehmen Austausch.
Alles Gute.
Dankeschön.